Deutschlandfunk.
Herzlich willkommen im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. Vor 250 Jahren erklärten 13 Kolonien in Amerika ihre Unabhängigkeit vom englischen Königreich. Sie unterzeichneten die amerikanische Unabhängigkeitserklärung, The Declaration of Independence. Sie ist das Gründungsdokument der USA, ein Dokument, das Unabhängigkeit und Freiheit verspricht. Es ist darin aber auch die Rede von Glück, von Selbstverwirklichung, von Happiness. Kurz, es geht darin auch um Gefühle.
Die vor 250 Jahren gegründete US-amerikanische Nation war von Beginn an der Aufklärung, aber auch einer demokratischen Gefühlskultur verpflichtet. Empathie, Mitgefühl, Liebe, Freude, jedoch auch Leid und Trauer. Blickt man auf die gegenwärtige politische Kommunikation in den USA, so wird schnell klar, dass diese Gefühle derzeit keine große Rolle spielen. Stattdessen sind es Gefühle der Wut, des Hasses und der Häme.
Am Anfang ging es um Happiness, dann spielte lange Empathie eine zentrale Rolle in der US-amerikanischen Politik. Und heute, sagt unsere Rednerin, prägen Gefühle wie Hass und Wut die Politik in den USA. Um die Rolle von Gefühlen in der US-amerikanischen Politik, darum geht es heute in unserem Vortrag. Unsere Rednerin ist Heike Paul, Professorin für Amerikanistik an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Im ersten Teil ihres Vortrags erzählt Heike Paul, dass Gefühle in der amerikanischen Politik schon von Anfang an eine große Rolle gespielt haben. Über die Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg wurde diese Emotionalität weitergetragen. Das zeigt zum Beispiel die fast religiöse Verehrung der Unabhängigkeitserklärung. Im zweiten Teil ihres Vortrages wendet sich Heike Paul dann der Gegenwart zu, insbesondere der zweiten Amtszeit von Donald Trump. Trumps Umgang mit Gefühlen in der Politik, sagt sie, stellt einen grundsätzlichen Bruch dar. Trump setzt nicht nur auf spaltenden Hass und auf Häme. Unter seiner Regierung wird Mitgefühl, wird Empathie selbst zu einem verachtenswerten Gefühl herabgesetzt. Heike Pauls Vortrag hat den Titel »Gefühlte Aufklärung – Politische Emotionen und die amerikanische Demokratie«. Sie hat ihn am 18. März 2026 in Bad Homburg gehalten im Rahmen der Vortragsreihe »Umkämpftes Vermächtnis – Die Declaration of Independence als lebendige Tradition 1776 bis 2026«.
Die Declaration of Independence, deren Veröffentlichung vor 250 Jahren wir in diesem Jahr feiern und die ja als Geburtsurkunde der USA gilt, ist ja eigentlich ein recht kurzer, fast unscheinbarer Text. Er umfasst 300 Wörter ohne Namen und 1320 Wörter in der vollständigen Abschrift mit allen Titeln und Namen inkludiert. Die offizielle Abschrift umfasst 4 Seiten und das Vorlesen dauert etwa 8 Minuten. Das könnten wir also problemlos hier noch integrieren, aber keine Angst, das wird jetzt nicht passieren, ich werde es nicht tun. Das historische Originaldokument wird im US-Nationalarchiv in Washington D.C. direkt an der sogenannten Mall aufbewahrt. Und in diesem Nationalarchiv, dort jährlich unter großen Sicherheitsvorkehrungen von mehr als 1 Million BesucherInnen angeschaut. An meinen letzten Besuch dort kann ich mich gut erinnern und vielleicht waren auch einige von Ihnen schon mal da und haben vergleichbare Erinnerungen daran. Um einen Blick auf die Declaration of Independence zu werfen, muss man zunächst Schlange stehen. Dann wird man einer flughafenähnlichen Security-Durchleuchtung unterzogen. Sicherheitspersonal in Uniform untersucht Taschen und Menschen. Es dürfen in diesem Eingangsbereich keinerlei Fotos gemacht werden und es ergeht die Aufforderung, damals auch an mich, unbedingt den Kaugummi aus dem Mund zu entfernen. Dann heißt es wieder Schlange stehen am Fuße der Krypta, dann nebeneinander in Reih und Glied. Bei entsprechendem Signal darf man dann die Stufen hinaufgehen und die hinter Panzerglas aufbewahrte Erklärung anschauen. Im Halbrund ist es schummrig. Das Dokument ist hinter dem Panzerglas schwach erleuchtet, teils mehr zu erahnen als zu lesen, aber vielleicht geht es auch mehr um die Aura und die Atmosphäre als um den Inhalt. Respektvolles Schweigen ist erwünscht, hin und wieder wird um Ruhe gebeten. Ähnliches hatte ich bis dato nur in der Sixtinischen Kapelle erlebt. Nach Ende der Betrachtung entfernt man sich seitlich wieder aus der Halle, während die nächsten BesucherInnen nachrücken. Und weitere Ausstellungen des Nationalarchivs sind rund um den Höhepunkt des Besuches aufgebaut und weisen auf die wirkliche Arbeit hin, die dort stattfindet. Ein gewisser Kontrast zwischen Emotionalisierung der Gründungsreliquie und der Dokumentation nüchterner Archivarbeit ist durchaus auffällig. Mein eigener hier geschilderter Besuch verweist auf zwei Dimensionen des Umgangs mit dem Gründungstext der USA in der amerikanischen Hauptstadt. Dessen Sakralisierung einerseits und dessen Sentimentalisierung andererseits. Die Sakralisierung zeigt sich an der zivilreligiösen Aufladung, am kirchenartigen Ambiente und an der ritualisierten Orchestrierung des Besuchs. Pauline Meyer spricht mit Bezug auf die Gründungsdokumente gar von American Scripture, sozusagen die heilige Schrift der Amerikaner. Eine Sentimentalisierung ist ebenfalls der Choreografie eingeschrieben und hier geht es um die Affizierung der Betrachtenden mit starken positiven Gefühlen. Ehrfurchtsvolles Schweigen als Zeichen der Ergriffenheit soll ebenso generiert werden wie Pathos und affektive Identifikation im Zeichen einer Begegnung mit der Geschichte bzw. einem herausragenden geschichtlichen Ereignis, ohne dass es die USA nicht gäbe. Dieser sentimentale Code, diese sentimentale Sprache vermittelt das Individuum in eine imaginierte Gemeinschaft und macht die große Bedeutung des Textes und des Anlasses, zu dem es verfasst wurde, fühlbar. Es erscheint als materielle Verkörperung eines Ereignisses, das im musealen Halbdunkel, ähnlich wie in einem Kinosaal, wo auch nur die Leinwand hell ist, für die BesucherInnen wieder und wieder zur Aufführung kommt. Die Materialität des Textes lädt auch zu einer Fetischisierung ein, die sich dann am Ende des Besuches womöglich noch im Giftshop konsumierend entladen kann. Die heutige Darbietung der Declaration of Independence im Nationalarchiv ist zweifellos pathosgesättigt und stark gefühlsbetont. Doch nicht nur der Umgang mit der Unabhängigkeitserklärung ist emotional aufgeladen, so möchte ich heute aufzeigen. Auch das Dokument selbst ist ein überaus emotionaler Text. Auch wenn dieses Gründungsdokument der USA üblicherweise einem aufgeklärten Geist zugerechnet wird und im Sinne John Lockes Naturrechte rational formuliert und in der bekannten Formulierung "We hold these truths to be self-evident" fordert, geht es doch vielfach auch um Emotionen. Welche Gefühle sind das? Und wie werden sie thematisiert? Und welche Funktion haben sie im Gründungskontext? Dies möchte ich im ersten Teil meines Vortrags näher beleuchten. Noch bin ich bei der Einleitung. Ich bezeichne die ersten Jahre der USA und dann sagen wir so 1776 bis so Ende des 18. Jahrhunderts auch als die Geburtsstunde bzw. die Entstehungszeit dessen, was ich den amerikanischen Staatsbürger-Sentimentalismus bezeichne. Und diese Zeitspanne umfasst eben Jeffersons Declaration. Wir gehen jetzt davon aus, dass Thomas Jefferson sie weitgehend alleine verfasst hat. Und sie endet mit George Washingtons Abschiedsrede 1796. Das ist der Fokus meines ersten Teils. Entsprechend werde ich darlegen, wie sich die Entstehung der USA als emotionale, ja gar sentimentale Nation exemplarisch beobachten lässt und gehe dann auf ein paar Personen und auch ein paar Texte näher ein. Anschließend in einem zweiten Teil werde ich einen Blick auf die derzeitige Situation werfen. Also wie stellt sich eigentlich aktuell der Gefühlshaushalt der Nation dar und wie spiegelt dies sich in der politischen Kommunikation? Was hat sich seit Trump und insbesondere mit seiner Wiederkehr verändert? Welche Schlüsse können wir daraus ziehen? Und wie steht es derzeit um diesen amerikanischen Staatsbürgersentimentalismus? Das heißt, um den affektiv generierten Zusammenhalt in der US-amerikanischen Gesellschaft. Komme ich also zu meinem ersten Teil. Die Unabhängigkeitserklärung gilt als eines der bedeutendsten Dokumente der Aufklärung und deren Umsetzung in die politische Praxis. Sie begründet eine neue Nation und formuliert deren Grundwerte. Thomas Jefferson behauptet, angelehnt an John Locke, Naturrechte jedes Einzelnen, die ihm qua Geburt zustehen und ihm nicht von einem Herrscher, einem König verliehen werden müssen. Auch gilt der Grundsatz der Gleichheit, Equality. Des Weiteren leitet Jefferson daraus die Volkssouveränität und eine vertragliche Konzeption von Herrschaft her, also auch eine Absage an Gottes Gnadentum und andere religiöse Legitimationen, qua einer gerechten Gewalt aus der Einwilligung der Regierten. Und nicht zuletzt beschreibt die Declaration das Recht des Volkes auf Widerstand und darauf, eine Regierung abzuschaffen, wenn diese die Grundrechte verletzt. In der Summe finden sich hier also schon die Grundlagen eines modernen Staatsverständnisses. Die Behauptung, dass es sich bei der Declaration of Independence nicht nur um einen Text der Aufklärung, sondern auch um ein emotionales, ja gar sentimentales Dokument handelt, wurde schon mehrfach aufgestellt und hinlänglich begründet. Ich möchte diese Auslegung hier noch einmal nachvollziehen und ergänzen. Und dabei geht es mir darum, ganz im Sinne meines Titels, die Komplementarität von Aufklärung und Gefühl aufzuzeigen, die auch und insbesondere im historischen Kontext keinesfalls als gegensätzlich zu verstehen sind. Wir können das diskutieren. Im Mittelpunkt des emotionalen Repertoires, welches der Text vorführt, stehen einerseits die leidvolle Kolonialerfahrung der Amerikaner und AmerikanerInnen, aber spielen noch nicht so eine Rolle, unter der englischen Krone, die ja in der Declaration minutiös aufgelistet werden. Das Dokument ist überhaupt in weiten Teilen eine Liste von Verletzungen und Übergriffen seitens des englischen Königs. Und andererseits die in Aussicht gestellte Freude, das Glück, nach dem das amerikanische Volk streben kann, wenn es dann erst einmal vom Joch der englischen Krone befreit sein wird. Leiden, Freude sind zentrale Gefühlskategorien des Textes. Diese Gefühle sind gemeinhin verbunden mit sozialen Organisationsformen der Zugehörigkeit. Elizabeth Barnes spricht mit Blick auf die Declaration of Independence von einem herausragenden Beispiel für Amerikas sentimentale Politik und bezieht sich dabei vor allem auf die Verwendung der Metapher der Familie. Die Familie zweifelsohne der primäre Kontext, man könnte sagen auch heute noch, für die Kodierung des Sentimentalen und an sich schon eine singulär affektsaturierte Institution. Das ist die Familie im Kontext der Emotionen und der Affekte. Barnes nun hier konstatiert die Denkfigur einer Analogie zwischen Familie und neuem nationalen Kollektiv, die auf der Suche nach einem neuen politischen Imaginären formuliert wird. Und da werde ich nochmal darauf zurückkommen, die Frage, wie stellt man sich eigentlich diese neue Gemeinschaft vor als Gemeinschaft? Was hält sie zusammen? Und wie kann man überhaupt das navigieren, das aus eben disparaten Kolonien sowas wie eine Nation wird? Das ist ja alles noch Zukunftsmusik. Also Barnes beobachtet dies. Und sie beobachtet dies auch schon eben in dem Text, über den wir sprechen. Die ständige Beschäftigung der amerikanischen Kultur mit familialen Gefühlen als der Grundlage von Mitgefühl und Mitgefühl als der Basis einer demokratischen Republik führt schlussendlich zu einer Verwischung des Unterschiedes zwischen familialen und sozialen Bindungen. Ja, also die Familie wird, also in der Logik der Familie wird dann auch die Nation vorstellbar. Die Unabhängigkeitserklärung artikuliert bereits diese Verbindung und operiert somit im Modus des Gefühligen. Sie fordert zunächst ex negativo die Auflösung einer dysfunktionalen Familie, in der es dem Pater Familias an der grundlegenden Empathie und Fürsorge mangelt. Der englische König, so wird deutlich, ist ein schlechter Vater. Und England ein schlechtes Mutterland. Der König vernachlässigt und misshandelt seine Kinder, die eigentlich auch bereits erwachsen sind und außer Haus streben. Die Liste der Klagen, die gegen ihn vorgebracht werden, verdeutlicht dies. Dagegen steht die junge Republik als eine neue, eigenständige Familie und Gemeinschaft. Etwas paradox ist natürlich, dass wir uns die Familie nicht immer als demokratisch vorstellen, sondern durchaus als mit von Hierarchien durchzogen. Ja, das wäre auch nochmal vielleicht zu diskutieren, aber diese Leitmetapher finden wir in dem Gründungstext und die ist auch entsprechend emotional aufgeladen. Auf der Homepage des bereits erwähnten Nationalarchivs heißt es dazu: Mit erhabenen und unvergesslichen Worten brachte Jefferson in der Erklärung die Überzeugungen in den Köpfen und Herzen des amerikanischen Volkes zum Ausdruck, indem er eine Philosophie der selbstverständlichen Wahrheiten zusammenfasste. self-evident truth, und Missstände gegenüber dem König aufführte, die gegenüber der Welt die Entscheidung der Kolonisten rechtfertigten, die Bande zu ihrem Mutterland zu lösen. Bezeichnend ist auch, welche spiegelbildliche Verknüpfung Thomas Jefferson zwischen Leiden einerseits und Glück andererseits herstellt. Das ist eine wichtige Verbindung, deswegen hören wir dazu doch die Stimme einer Kulturwissenschaftlerin, Rebecca Wanzo. Sie hat darauf hingewiesen, es ist gerade noch ein bisschen trocken, aber es wird sich noch ändern. Sie hat darauf hingewiesen, dass Jefferson einen liberalen, leidenden Untertan erschafft und dass er etabliert einen Ort des Leidens und das Recht eines Bürgers, gegen sein Leiden zu protestieren, in der Rhetorik über die amerikanische Staatsbürgerschaft. Sentimentale Gefühlsstrukturen waren so wichtig im Hinblick auf den Anspruch auf eine ideale US-Staatsbürgerschaft während der Revolution, dass sie in ein Staatsdokument aufgenommen wurde. Was heißt das genau? Das heißt, dem Erleiden der Kolonialerfahrung wird eine generative Kraft zugebilligt und diese wird somit als geteilte Basis für das neue politische System behauptet. Ja? Also ich erleide mir quasi dieses Recht aufzubegehren und ich erleide mir, im Sinne von erarbeite mir, das Glück oder die Möglichkeit, mein Glück zu finden oder zu realisieren. Bekanntlich wird in diesem Gründungskontext geflissentlich ausgeblendet, dass zahlreiche Menschen und Gruppen nach der Unabhängigkeit der USA an den Herrschaftsverhältnissen im Land weiter leiden. Und das ist den frisch gebackenen AmerikanerInnen zum Teil ziemlich egal. Und darauf komme ich auch noch zurück. Lassen Sie mich noch kurz auf die zentralen Funktionen dieser originären sentimentalen Gefühligkeit im Kontext der Gründung eingehen, die sich vielleicht aus heutiger Sicht nicht unmittelbar erschließen. Warum appelliert der Text an Gefühle der Zusammengehörigkeit unter den Kolonisten? Und ja, gut, Kolonistinnen, wie gesagt, waren nur indirekt mit adressiert. Um zu bestehen, galt es das neue Kollektiv als in den Worten Benedict Andersons eine imaginierte Gemeinschaft, als vorgestellte Gemeinschaft zu betrachten und dies entsprechend für alle Mitglieder nicht nur rational einsichtig, sondern auch fühlbar zu machen. Ein Gefühl der Zusammengehörigkeit erschien für das gemeinsame Projekt unerlässlich, gerade auch angesichts der bestehenden Differenzen unter den verschiedenen Kolonien. Und es sollte auch dem Zweck der Selbstwirksamkeit der Kolonisten im Sinne dessen sein, was Rebecca Wanzo noch einmal als Affective Agency bezeichnet, also eine affektbasierte Handlungsmacht. Ich fühle und daraus erwächst mir eine gewisse Autorität, eine gewisse Kraft im Sinne eines, ja, könnte man sagen, Subjektivierungsprozesses. Der gemeinsame Kampf gegen die Kolonialherrschaft wurde über abstrakte Prinzipien, so meine These, ebenso wie über Gefühle mobilisiert. In ihrem Buch American Enchantment weist Michelle Sizemore darauf hin, dass es zudem die Abwesenheit des Königs als symbolpolitische Leerstelle zu schließen galt. Betrachten wir kurz das ikonische Gemälde Declaration of Independence von John Trumbull, der den Auftrag erhielt, die Gründungsszene festzuhalten. Das Gemälde von 1818. Für dieses Bild gab es kein Vorbild. Klar war nur, was nicht auf dem Bild zu sehen sein würde. Europäischer, monarchischer Glamour. Etwas, nach dem sich ja der gegenwärtige, möchtegern König bekanntlich so sehnt. Die Kunsthistorikerin Irma B. Jeffe schreibt dazu, beschreibt zu diesem Bild. Wie sollte man eine große Gruppe von gewöhnlich aussehenden Männern zeigen, die nicht in den glamourösen Kostümen europäischer Höfe oder den purpurroten Roben englischer Lords gekleidet waren, sondern in alltäglicher amerikanischer Kleidung, die in einem Raum saßen, der sich durch keinerlei architektonische Eleganz auszeichnete, platziert nicht auf purpurroten und goldenen, sondern auf schlichten Winzerstühlen aus Holz, sich nicht stützend auf Marmor- und Ormulu-Tische, sondern auf Tische, die mit mattgrünem Tuch bedeckt waren und nicht den Sturz eines nationalen Führers beobachtete, sondern ein Komitee, das dem Präsidenten des Gremiums einen Bericht vorlegte. Wie sollte man diese Elemente aufnehmen und ein Gemälde schaffen, das das Volk einer Nation so lange ansprechen würde, wie diese Nation bestand? Wir können darüber diskutieren, ob es gelungen ist und wie es überhaupt zustande kam. Und wieder sehen wir nun hier in dieser geschichtsträchtigen Visualisierung der Gründung den Fokus auf das Dokument selbst, auf das das Licht fällt. Trumbull entschied sich dafür, die Delegierten als Repräsentanten des amerikanischen Volks abzubilden, die sich des Ernstes der Lage bewusst sind und sich in einer feierlichen Stimmung auf den Weg in eine neue Zeit machen. Die historische Epoche, die 1776 mit der Declaration of Independence beginnt, endet mit einem anderen staatstragenden und emotionalen Dokument, nicht des Anfangs, sondern des Abschieds. George Washingtons Farewell Address aus dem Jahr 1796. Als George Washington nach einem erfolgreichen Krieg als militärischer Befehlshaber und nach zwei Amtszeiten als Präsident die politische Bühne verlässt, tut er dies mit einer Abschiedsbotschaft an das amerikanische Volk und schwört sie noch einmal auf den Zusammenhalt und ihre Sacred Union ein, also ihre heilige Gemeinschaft. Ja, hier haben wir wieder Sakralisierung, wir haben auch wieder Sentimentalisierung. Washington warnt vor übertriebener Parteienbildung, Partisanship, vor regionalen Spaltungen und vor der Einmischung ausländischer Kräfte in die Angelegenheiten der USA. Er selbst, er wird ja fast verehrt wie ein König. Deswegen habe ich eben auch versucht, das nochmal aufzuzeigen. Also er war ja kein König, aber es war eben sozusagen wichtig, dass eine Person so eine charismatische Führungsrolle übernahm. Er selbst wird auf lange Zeit zum Objekt eines Personenkultes im Zeichen eines zivilen Mystizismus, so nennt es Sizemore. Und seine Verdienste werden immer wieder sehr gepriesen. Washington hat damals verstanden, dass die neue Nation gefühlsbetonte Rituale braucht und eine demokratische Gefühlskultur implementiert werden muss. Der Begriff der demokratischen Gefühlskultur, den werde ich nochmal aufgreifen, er wird auch verwendet von einem politikwissenschaftlichen Kollegen Gary Schall und ich finde ihn sehr passend. Washington prägte das Repertoire politischer Emotionen und den amerikanischen Staatsbürgersentimentalismus auf vielerlei Arten. Er führte die Inaugurationsrede ein, die seither von quasi jedem neu vereidigten Amtsträger gehalten wird. Steht nicht in der Verfassung, war seine Idee, ist nirgendwo verschriftlicht, ist eigentlich ein Ritual geworden. Aus heutiger Sicht ist auch, und das möchte ich auch nochmal im Zeichen der Zeit hervorheben, ist auch Washingtons Verzicht auf eine dritte Amtszeit, die damals ja noch möglich war, besonders bemerkenswert. Und er wurde ja von vielen auch dazu gedrängt. Noch heute findet im Senat in überparteilicher Tradition und zivilreligiöser Manier jedes Jahr eine Lesung von George Washingtons Abschiedsrede statt. Und zwar seit 1862. Die Aufgabe des Vorlesens rotiert unter den Parteien. Im Februar 2025 las sie der Republikaner Roger Wicker. Just im vergangenen Monat wurde die 7641 Wörter umfassende Rede von Tim Kaine, Demokrat aus Virginia, ehemals Running Mate von Hillary Clinton, vorgetragen. Und just an dem Tag, an dem Trump abends seine State of the Union Rede hielt. Im spektakulär erfolgreichen zeitgenössischen Hip-Hop-Musical Hamilton von 2015, das angesichts der drastischen Veränderungen der politischen Atmosphäre leider nicht so gut gealtert ist, aber dennoch oder gerade deswegen für manche inzwischen Kultstatus hat, verwendet Manuel Lin-Miranda, der Komponist und auch Schauspieler, Sänger der Hauptfigur Hamilton, das Dokument Washingtons in einem Song. Der Song heißt One Last Time, der den Abschied Washingtons thematisiert. Ich weiß nicht, kennt jemand das Musical? Hamilton? Kennt niemand? Also das war schon ziemlich crazy, könnte man sagen. Es war sehr, sehr, sehr beliebt, sehr, sehr populär. Es ist jetzt so ein bisschen abgeebbt, aber wenn Sie Menschen fragen in den USA so zwischen 15 und 25, die können Ihnen das alles vorsingen. Manche sogar auch hierzulande, die können Ihnen das vorsingen. Ich könnte es Ihnen auch vorsingen, aber ich mache es nicht. Auf jeden Fall ist es also ein Hip-Hop-Musical und er verwendet da verschiedene Musikstile, um so eine neue Gründungsgeschichte zu erzählen. Ja? Und man muss wirklich sagen, dieses Musical ist für mich so ein bisschen der Soundtrack der outgoing Obama-Präsidentschaft. Ja, und es ist auch nicht umsonst, dass also die ersten Lieder jeweils im Weißen Haus zur Aufführung kamen. Wir können uns das jetzt zeitlich nicht leisten, dass ich Ihnen da sehr viel von zeige, aber ich möchte so mal ein bisschen reinhören in dieses eine Lied, One Last Time. Und wenn Sie im Nachgang zum Vortrag sich nochmal anschauen, die Rede von Washington, dann werden Sie sehen, dass das teilweise wortwörtlich adaptiert ist in diesen Sprechgesang. Und diese Aufführung ist im Weißen Haus. Wichtig ist auch zu verstehen. Machen Sie es ruhig noch mal leiser und sage ich noch mal was dazu. Dass hier Washington von einem afroamerikanischen Chris Jackson singt hier als George Washington und Marilyn Miranda als Alexander Hamilton und sein Redenschreiber. Und es geht jetzt darum zu sagen, dass Washington Hamilton sagt, ich höre jetzt auf und dafür kannst du mir jetzt nochmal eine Rede schreiben. Und Hamilton sagt, oh nein, der blöde Jefferson und so. Nein, nein, er hört jetzt auf. Ja? Und da geht es eigentlich auch um das sich Verabschieden von der Macht, ja? Und dem amerikanischen Volk eben etwas mitzugeben. Wir hören mal ganz kurz rein. Das können Sie ein bisschen lauter machen.
Good luck defeating you, sir. I'm stepping down, I'm not running for president. Sorry, what? One last time. Relax, have a drink with me one last time. Let's take a break tonight and then we'll teach them how to say goodbye, to say goodbye, you and I. No, sir, why? I want to talk about neutrality.
Sir, with Britain and France on the verge of war, is this the best
I want to warn against partisan fighting.
What?
Pick up a pen, start writing. I want to talk about what I have learned, the hard-won wisdom I have earned.
As far as the people are concerned, you have to serve.
You could continue to serve.
No.
One last time. The people will hear from me one last time. And if we get this right, we're gonna teach them how to say goodbye. You and I.
Mr. President, they will say you're weak.
No.
They will see we're strong.
Your position is so unique.
So I'll use it to move them along.
Why do you have to?
If I say goodbye, the nation learns to move on. It outlives me when I'm gone.
Okay, ich halte es jetzt mal hier an. Und ja, ermutige Sie, erlade Sie ein, sich das nochmal anzuschauen. Einer meiner Lieblingssongs ist der vom englischen König. Der klingt so ein bisschen wie ein Beatles-Song. Der ist auch ganz wunderbar. Aber es ist auf jeden Fall ein großes populärkulturelles Spektakel. Und ich habe Ihnen das jetzt dargeboten, um nochmal zu zeigen, also wie auch diese Erinnerungskultur an die Founding Fathers, an das Dokument, an die Akteure in diesem historischen Kontext, wie das immer wieder irgendwie auch neu belebt wird. Und die Crew von Hamilton hat nach der Wahl von Trump das erste Mal Mike Pence angesprochen während einer Aufführung, die er besucht hat von Hamilton, und hat als Cast sozusagen ihn angesprochen, hat gesagt, ja, wir repräsentieren das multikulturelle Amerika und wir haben Angst, dass Ihre neue Regierung uns nicht schützt. Ja, das war damals. Alles sehr gut dokumentiert und gut nachzulesen. Gut. Ich komme zu meinem Fazit jetzt von meinem ersten Teil. Die vor 250 Jahren gegründete US-amerikanische Nation war von Beginn an der Aufklärung, aber auch einer demokratischen Gefühlskultur verpflichtet. Beide Aspekte wurden seither immer wieder auch in Protest- und Emanzipationsnarrativen bemüht, wenn es um Integration, das heißt die Erweiterung der Gruppe derjenigen ging, für die das Glücksversprechen der Declaration gelten sollte. Eben auch Frauen, afroamerikanische Bevölkerung und so weiter. Die populärkulturelle Verehrung der sogenannten Gründerväter Washington, Jefferson, Hamilton ist damals wie heute in hohem Maße emotional aufgeladen. Hamilton kann, ich habe es eben schon vorweggenommen, als Soundtrack eben des Ende des Obama, der Obama-Präsidentschaft gelten. Er sagt auch am Ende dieser Aufnahme, spricht er auch, und das ist natürlich aus heutiger Sicht wirklich schwer zu ertragen. Barack Obama, muss man auch sagen, hat wie kaum ein anderer Präsident den Staatsbürgersentimentalismus als Softpower-Diskurs gepflegt und virtuos beherrscht. Mit der Wahl Donald Trumps wird 2016 eine neue, gegensätzliche Affektökonomie staatstragend. Und diese wollen wir uns nun im nächsten Teil anschauen. Bisher habe ich mich bei der Beschäftigung mit Emotionen, wie wir sie seit der Declaration of Independence in der amerikanischen politischen Kultur finden, vor allem auf sentimentale Gefühle der Zusammengehörigkeit und des Protestes beschränkt. Das Sentimentale bezieht sich zwar nicht auf ein bestimmtes Gefühl, steht aber einigen näher als anderen. Dazu zählen vor allem Empathie, Mitgefühl, Liebe, Freude, jedoch auch Leid und Trauer. Blickt man auf die gegenwärtige politische Kommunikation in den USA, so wird schnell klar, dass diese Gefühle in der Kommunikation des Führungspersonals entgegen der Tradition eines George Washington oder auch später eines Abraham Lincoln derzeit keine große Rolle spielen. Stattdessen sind es Gefühle der Wut, des Hasses und der Häme, die prominent vertreten sind und strategisch eingesetzt werden. Gleichzeitig wird auch Angst geschürt. Angst vor denen, die Amerika angeblich schaden, vor denen, die nicht dazugehören sollen. Nicht zufällig betitelte der berühmte Journalist Bob Woodward, also wir kennen ihn historisch aus dem Kontext der Aufklärung des Watergate-Skandals, er schreibt immer noch Bücher, sehr gute, Woodward zwei seiner Bücher zur ersten Trump-Präsidentschaft mit Furcht und Wut. Während nun das Konzept des Staatsbürgersentimentalismus, und mit dem beschäftige ich mich schon länger, wie Sie sehen, einhegende und integrative Funktion hat, auch wenn er bisweilen nicht ganz zu Unrecht als elitär und scheinheilig kritisiert wird, sind die Gefühle, an die Donald Trump appelliert, vor allem eins: spalterisch. Und sie produzieren und verstärken affektive Polarisierung in der Gesellschaft. Und diesen Begriff der affektiven Polarisierung sehe ich als einen Gegenbegriff zum Staatsbürgersentimentalismus. Um die Mechanismen der affektiven Polarisierungspolitik zu verstehen, ist es hilfreich, die Terminologie der soziologischen Studie Triggerpunkte heranzuziehen, das Steffen Mau, Thomas Lux und Linus Westhäuser geprägt haben. Auch wenn die Autoren sich dezidiert nicht zu den USA äußern wollen, es gibt ein Kapitel am Anfang des Buches, das heißt This is not America, und ihre Empirie bezieht sich auch nur auf Deutschland, auch was die Geltung der Ergebnisse begrenzt, sind die Befunde jetzt nicht übertragbar. Aber die Begrifflichkeiten durchaus, und die Begrifflichkeiten finde ich wirklich hilfreich. Entsprechend handelt es sich bei Donald Trump und vielen seiner rechtspopulistischen Mitstreiter und Zeitgenossen um sogenannte Polarisierungsunternehmer. Das heißt Akteure, die symbolisches und politisches Kapital daraus schlagen, dass sie gesellschaftliche Konflikte befeuern, dass sie Lagerbildung fördern und damit die gesellschaftliche Spaltung vorantreiben und vertiefen. Das Ergebnis ist eine Kamelgesellschaft, die sich von der Dromedar-Gesellschaft krass unterscheidet. Das ist ein Bild, das Mao und seine Kollegen benutzen. Klar, Dromedar-Gesellschaft, ne, es gibt eine starke Mitte und dann fließt es so sanft zu den Seiten ab. Kamelgesellschaft, es gibt diese spitzen Höcker und dazwischen ist irgendwie nichts. Es gibt nichts Verbindendes, es ist einfach das Modell einer gespaltenen Gesellschaft. Was bereits George Washington in seiner Farewell Address befürchtet hat, scheint im Jahr der 250-Jahr-Feier nun eingetreten zu sein. Eine gesellschaftliche Spaltung, die den Fortbestand der Nation gefährdet. Und nicht umsonst haben wir ja schon lange auch so eine schwelende Bürgerkriegsrhetorik in den Medien. Mit Blick auf die Verwendung sentimentaler Muster in der politischen Kommunikation stellte bereits die erste Präsidentschaft Trumps eine Zäsur dar, da er weder aus dem Repertoire zivilreligiöser Formen schöpfte, noch die Interpellationsangebote, das heißt die integrative Appellfunktion des Sentimentalen an die Bürger und Bürgerinnen nutzte. Bereits die erste Antrittsrede Trumps als Präsident war als ostentativer Bruch mit diesen Traditionen und Topoi in der präsidialen Rhetorik gestaltet. Der besondere rhetorische Stil Trumps war zwar von Beginn an zentral auf Affektaktivierung ausgesetzt, setzte aber eben gemäß populistischer Mobilisierungsstrategien stets dominant auf eben Empörung, Wut, Ausgrenzung und nicht so sehr auf Mitgefühl, Sorge und Empathie. Früh sogar machte die Rede vom empathiefreien Präsidenten die Runde und Belege dafür finden sich seriell in den kalten bis despektierlichen Stellungnahmen Trumps anlässlich der Ehrung amerikanischer Kriegstoten, zu Pandemieopfern und zu Opfern rechtsextremer Gewalt, um nur einige zu nennen. Die disruptiven Tabubrüche stellen eine unübersehbare Absage an den etablierten präsidialen Habitus dar. Nicht umsonst betitelten Peter Baker und Susan Glasser ihr Buch über die erste Trump-Präsidentschaft The Divider. Und Kenneth Walls spricht von Trump als der Disruptor in Chief. Während der ersten Trump-Präsidentschaft fungierten politische Emotionen gemäß des Staatsbürgersentimentalismus somit nicht als Teil der Staatskunst, also wie bei Obama, der das auch benutzt hat, um Wirkung zu entfalten, um die Menschen irgendwie so in so ein Kollektiv einzubinden, sondern vielmehr als Ressource des Widerstands gegen die präsidialen Machtdemonstrationen und zur Etablierung einer Art zivilgesellschaftlichen Gegenöffentlichkeit. Also dieser Begriff der Publics, Öffentlichkeiten und Counterpublics, Gegenöffentlichkeiten, finde ich hier hilfreich. Während der Präsident mit Macht spaltete, versuchten gesellschaftliche Akteure und Gruppen, ihre Anliegen mittels des sentimentalen Codes zu artikulieren und Mehrheiten dafür zu finden. Ob es dabei um die Kritik an der dramatischen Familientrennung an der mexikanisch-amerikanischen Grenze ging, Sie erinnern sich, oder die Klage über die gescheiterte Pandemiepolitik, die viele Menschenleben forderte. Lassen Sie mich Sie an zwei Beispiele aus dieser ersten Amtszeit erinnern. Und ich rufe das jetzt auf und Sie werden sich gleich erinnern, wie das damals funktioniert hat. Mit Senator McCain starb am 25. August 2018 einer der vehementesten innerparteilichen Widersacher Donald Trumps. Er hatte ihm seine größte Niederlage in der Abstimmung um die Abschaffung des Affordable Care Acts, auch Obamacare genannt, beigebracht. Er war die entscheidende Stimme, das Zünglein an der Waage. Und er wurde im Gegenzug von Trump mit Spott und Häme überzogen. McCain war im Vietnamkrieg in Kriegsgefangenschaft geraten, jahrelang gefoltert worden. Er galt gemeinhin als Kriegsheld. Trump, der keinerlei Wehr- oder Ersatzdienst vorweisen kann, quittierte dies mit einem lapidaren und verächtlichen Helden lassen sich nicht gefangen nehmen und nannte McCain einen Loser. Der schwerkranke McCain hatte seine Trauerfeier noch zu Lebzeiten als Anti-Trump-Veranstaltung choreografiert. Auch hatte er, ähnlich wie Washington, einen Brief, ein Farewell-Letter an das amerikanische Volk verfasst. McCain war ja mal Präsidentschaftskandidat, hat dann aber natürlich nicht gewonnen gegen Obama. Und dieser Brief wurde nach seinem Tod am 27. August 2018 veröffentlicht und er beschwor in diesem Brief Überparteilichkeit. Seine Trauerfeier, McCain erhielt als lang gedienter Senator ein Staatsbegräbnis und wurde in der Rotunde des Kapitols aufgebahrt, wurde zu einer höchst emotionalen Veranstaltung, zu der Donald Trump explizit nicht eingeladen war. Er hat Golf gespielt in der Zeit. Susan Glasser beschreibt die Zeremonie als überparteiliches Widerstandstreffen, Resistance Meeting, zunächst im Kapitol, dann in der Washington National Cathedral in Washington, D.C. Die Zusammenstellung der Trauerredner verwirklichte das Ideal der Überparteilichkeit. Barack Obama gehörte ebenso dazu wie George W. Bush. McCain hatte diese Trauerfeierlichkeiten minutiös in den letzten Monaten seines Lebens vorbereitet, in denen er auch zu einem standhaften republikanischen Gegenspieler des Präsidenten, zu einer Art Anti-Trump geworden war. Und er wurde nicht müde, den Tribalismus, den politischen Druck der Administration und den Hang zum antidemokratischen Autoritarismus zu beklagen. Zitat McCain: Wir sind nicht die Untergebenen des Präsidenten, wir sind ihm ebenbürtig als Senatoren. Die Trauerfeierlichkeiten hatte McCain intentional der nationalen Versöhnung und Selbstgewisserung gewidmet. Trauer natürlich verbindet affektiv und emotional und entsprechend sollte am Sarg von John McCain die Gemeinschaft der Amerikanerinnen und Amerikaner qua geteilter Empathie bekräftigt werden. Joe Lieberman nannte die Trauerfeier John McCains letztes großes Geschenk an Amerika. Und David Axelrod, ehemals Obamas politischer Berater, eine Übung in zivilbürgerlicher Kommunion. Dieses Lehrstück in Staatsbürgersentimentalismus, das weltweit übertragen wurde, löste in Washington ein kleines politisches Erdbeben aus. Ich möchte Ihnen noch ein weiteres Beispiel zeigen aus der ersten Präsidentschaft, das jetzt ein bisschen anders gelagert ist und auch wieder darauf zurückgeht, dass von Anfang an dieses amerikanische Demokratieprojekt auch wirklich ein elitäres Projekt war. Denn auch wenn der US-amerikanische Staatsbürgersentimentalismus in seiner Entstehungsphase eine neue, dem Anspruch nach egalitäre Staatsform flankiert, die Königtum und feudale Herrschaftsverhältnisse verabschiedet und überwunden hat, steht er doch gleichzeitig von Beginn an trotz des aufklärerischen Bekenntnisses zur Gleichheit auch in einem komplizitären Verhältnis zu Formen von rassistischer Gewalt sowie damit verknüpften Praktiken von Versklavung, sozialer Ungleichheit, Exklusion. Auch und gerade durch die aufgeklärten Verfasser der Unabhängigkeitserklärung. Und vermutlich wissen Sie, dass Jefferson und Washington, dass sie auch Sklavenhalter waren in ihrer Zeit. Unbestreitbar ist die seither anhaltende Diskriminierung, Benachteiligung und Verfolgung nicht weißer Menschen in den USA. Die Rolle staatlicher Institutionen in Fragen des strukturellen und systemischen Rassismus und seiner Bekämpfung wird anhaltend kontrovers diskutiert und immer wieder für reformbedürftig befunden. Konkrete Anlässe dafür sind insbesondere die vielen Vorfälle von polizeilicher Gewalt gegen Afroamerikaner. Die Black Lives Matter-Bewegung entstand 2013 im Anschluss an Traditionen der Bürgerrechtsbewegung und des schwarzen Befreiungskampfes, nachdem der Angestellte einer Sicherheitsfirma, George Zimmerman, der den 17-jährigen Afroamerikaner Trayvon Martin erschossen hatte, freigesprochen worden war. Die drei Aktivistinnen, Alicia Garza, Patrice Cullors und Opal Tomedi, riefen Black Lives Matter als ein Projekt ins Leben, um einen politischen Willen, das ist ein Zitat, um einen politischen Willen und eine politische Bewegung aufzubauen, die sich auf Schwarze konzentriert. Seither sind trotz der intensivierten öffentlichen Diskussion viele weitere Opfer von Polizeigewalt sowie rassistisch motivierten und gewalttätigen Übergriffen zu beklagen. Während der ersten Präsidentschaft Trumps hat sich das gesellschaftliche Klima weiter verschlechtert und in antagonistischen Frontstellungen zunehmend polarisiert, die auch Gewaltbereitschaft stark befördern. Seit der gewaltsamen Tötung des Afroamerikaners George Floyd durch einen Polizeibeamten am 25. Mai 2020 in Minneapolis ist die Black Lives Matter-Bewegung erstarkt und erhielt national wie international viele Solidaritätsbekundungen. Rassismus wird als Produkt einer systemischen und über Jahrhunderte tradierten, nun schon Jahrhunderte, gewaltsam durchgesetzten Ausübung weißer Privilegien kritisiert, die mehr oder weniger explizit alle gesellschaftlichen Bereiche durchdringen. Und jetzt sehen wir natürlich auch das Projekt eines ethnonationalistischen Staates, der gerade umgebaut wird. Auf die Proteste und Demonstrationen in zahlreichen amerikanischen Städten antwortete Donald Trump in einer für sein disruptives Amtsverständnis erwartbaren Weise, vor allem mit Law and Order Parolen und mit Strategien der Eskalation. In der Verwendung nun sentimentaler Codes durch die Bewegung selbst wird häufig die schwarze Frau als Mutter angerufen, die ihr Kind durch tödliche rassistische Gewalt verloren hat und in tiefer Trauer leidet. Das Leiden dieser Mütter, deren Kinder ermordet werden, mobilisiert und legitimiert damit gleichsam politischen Aktivismus. Ein Beispiel, das im Rahmen der Black Lives Matter-Bewegung die Ikonografie der schwarzen Familie aufgreift, ist das Fotoprojekt von John Henry, das den Titel Stranger Fruit trägt und somit Billie Holidays berühmten Song Strange Fruit über die Opfer von Lynchmorden zitiert. Henry situiert mit diesem Bild die gegenwärtige Polizeigewalt gegen Afroamerikaner. Und das Foto ist jetzt insofern interessant, weil es also vor dem Kapitol in Montgomery aufgenommen wird. Seine Arbeiten zeigen Mütter mit ihren Kindern in Szenen, die der christlichen Pietà ähneln, wie sie seit dem 14. Jahrhundert in der christlichen Kunst bekannt ist. Die Schmerzensmutter Maria mit dem Leichnam ihres gekreuzigten Sohnes in einer sogenannten Intimisierung des Leidens. In Henrys Bildern leben die Kinder, also die Kinder leben und die Aufnahmen sind gestellt, jedoch eint alle Mütter, auch diejenigen unter den Betrachter, das Wissen um die drohende Gefahr, dass ihre Kinder Opfer von Polizeigewalt oder anderen Formen rassistischer Gewalt werden können. Also hier wird so eine Vulnerabilität aufgerufen. Diese Fotografien rekontextualisieren die Mütter aus einem vertrauten sakralen Kontext in einen zeitgenössischen amerikanischen. Und man sieht auch, dass die Mütter nicht fromm auf ihre Kinder blicken, um somit dieses Opfer zu affirmieren. Nein, sondern sie schauen in die Kamera, um damit die Zustimmung zu irgendeiner Art von Opferlogik in Frage zu stellen. Die Bilder sind unter freiem Himmel aufgenommen. Und zum Teil auch an Orten, wo afroamerikanische Jugendliche, Männer bereits zu Tode gekommen sind. Lassen Sie mich dies nochmal rückkoppeln an Black Lives Matter-Anliegen und George Floyd. George Floyd bei seinem Tod durch Ersticken, verursacht durch das Knie eines Polizisten auf seinem Hals, rief nach seiner Mutter, die wenige Jahre vorher verstorben war. Lorna O'Neill beschreibt Floyds Ruf nach dieser Mutter, Mama, als Beschwörung und Anruf und als Flehen. Und dass dies nicht nur eine spezifische Anrufung seiner verstorbenen Mutter sei, sondern eben auch ein Auftrag an die Lebenden. Und das sieht man hier bei diesen Protestplakaten, die bei den landesweiten Protesten nach seinem Tod überall sichtbar waren. Alle Mütter wurden gerufen, als er nach seiner Mama rief. Also hier sehen wir diese empathiegestützte Solidarisierung der Frauen als Mütter im Sinne eines kritischen Staatsbürgersentimentalismus afroamerikanischer Provenienz, der eine breitere Solidarität darauf abzielt. John McCains Beerdigung einerseits, die Black Lives Matter-Bewegung andererseits, gerade im Kontext der Ermordung von George Floyd, können als zwei sehr unterschiedliche, emotional, sentimental kodierte kritische Interventionen in die Politik und Einsprüche gegen den Politikstil Donald Trumps gelten. Einmal eben die politische Elite, John McCain, einmal ein Grassroots-Movement. Aber eine ähnliche Strategie wird von beiden verfolgt. Und in beiden Fällen geht es auch um eine solidarisch gefühlte Gemeinschaft auf ein Miteinander statt auf ein Gegeneinander. Und man muss schon auch sagen, wenn man das empirisch zurückverfolgt, kann man sagen, dass beide auch indirekt zur Wahl Joe Bidens beigetragen haben. Beide dieser Beispiele. Die zweite Präsidentschaft Trumps produziert bekanntlich seriell noch eklatantere Regelbrüche als die erste, durch die politische Antagonismen schnell eskalieren, weil Formulierungen des Präsidenten zu politischen Gegnern kaum noch Tabus kennen. Letztere werden als Schande und Dreck bezeichnet und mit Todeswünschen und Todesdrohungen überzogen. Die politische Kommunikation aus dem Weißen Haus hat mit der aktuellen Präsidentschaft unzweifelhaft einen neuen Tiefpunkt erreicht. Susan Glasser und andere sprechen von Trumps Versuch, to outrage us into submission. Also diese Empörung, die gefügig macht, weil sie sich irgendwann ausläuft. Also diese emotionalen Empörungs- und Erschöpfungszustände sieht sie verbunden. Und wieder, auch in diesem Jahr, geht unser Blick nach Minneapolis. Den Ort, an dem George Floyd ermordet wurde, und der Schauplatz der brutalsten Einsätze von ICE, der US-amerikanischen Einwanderungs- und Zollbehörde, in den letzten Monaten war, bei der zwei Menschen von Einsatzbeamten getötet wurden, Renee Nicole Good und Alex Pretty. Viel aufgestaute Kritik an Trumps skrupelloser Politik und Entsetzen über die Gewalt gegen unschuldige Opfer, denen von der zuständigen Ministerin noch die Verantwortung untergeschoben wurde, sie wurden ja erst als Terrorists bezeichnet, all dies entfachte einen Sturm der Entrüstung. Bruce Springsteen, bereits als Gegner von Trump profiliert, reagierte mit seinem Song Streets of Minneapolis prompt auf die einseitige Gewalteskalation in der Stadt. Ich habe diesen Song am Samstag geschrieben, das war nach der Ermordung von Alex Pretty, ihn gestern aufgenommen und ihn heute für euch veröffentlicht, als Reaktion auf den staatlichen Terror, der über die Stadt Minneapolis hereinbricht. Er ist den Menschen in Minneapolis gewidmet, unseren unschuldigen Nachbarn mit Migrationshintergrund sowie in Gedenken an Alex Pretty und Renee Good. Das Lied, einige von Ihnen werden es vielleicht auch kennen, folgt der Tradition des Folk-Rock-Protestsongs, hat Anklänge an Songs von Woody Guthrie und Bob Dylan. Es erinnert sowohl an die Streets of Philadelphia von Bruce Springsteen selbst im Kontext der AIDS-Krise als auch an Ohio von Crosby, Stills, Nash & Young, bezogen damals auf das Kent State Massacre. Wollen wir kurz hineinhören? Kurz.
Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city aflame fought fire and ice neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left
to die on snow-filled streets. Alex Pretty and Renee Good.
Oh, Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist.
We'll take our stand for this land and the stranger in our midst.
Here in our home they killed and roamed in the winter of 26.
We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis.
Das war jetzt das Ende des Refrains. Das nehme ich jetzt mal so als Ende des Abspielens hier. Und hier zeigt sich, und ich hoffe, dass Sie mir da folgen können, in der Parallele auch zu den Beispielen, die ich jetzt von der ersten Trump-Präsidentschaft Ihnen präsentiert habe, hier zeigt sich diese bereits angesprochene Dynamik, dass Akteure oder hier ein Akteur sozusagen eine Gegenöffentlichkeit mobilisieren sucht und somit eben politische Emotionen gegen die Politik des Präsidenten generieren möchte. Ich habe noch ein Beispiel und dann komme ich zum Schluss. Schauen wir nun eben auf den derzeitigen Politikalltag. Und was sehen wir da? Wir sehen die bereits eingeübte affektive Polarisierung, die ich ja als Gegenmodell zu dieser sentimentalistischen Modellierung des Zusammenlebens dargelegt habe. Und wir finden sie aktuell rhetorisch sogar noch zynisch gesteigert. Da wir nun Tendenzen sehen, dass die extreme Rechte die Appelle an Mitgefühl und solidarische Sorge der politischen Gegner als gefährlich, an sich schon gefährlich, Empathie ist gefährlich und fehl am Platz. So wird es im Moment verhöhnt. Mitgefühl, brandgefährlich und der Begriff der toxischen Empathie wurde geprägt bzw. angeeignet, um die politischen Gegner plakativ zu diskreditieren. Das geht natürlich einher mit einer kompletten Abwertung jeglichen sentimentalen Mitgefühls, das dann virulent ist, wenn man zu viel Mitleid mit den falschen Personen oder Gruppen hat. Also, toxische Empathie. Der Krieg gegen die Empathie, so wird es teilweise schon betitelt, ist somit eine weitere Eskalationsstufe in der kreuzzugähnlichen Kulturkampfrhetorik der Maga-Anhängerschaft, in der ja bereits gegen sehr viele Dinge Krieg geführt wird. Linksliberale Anliegen werden dabei generell als naiv, zu weich, sozialistisch, ideologisch fehlgeleitet abgekanzelt. Von einer angeblichen Sünde der Empathie ist ebenso die Rede, und zwar von Joe Rigney, einem Pastor, wie von der suizidalen Empathie, mithin einer letztlich tödlichen, eben toxischen. Und auch dazu gibt es eine entsprechende Publikation von Ali Beth Stuckley, Toxic Empathy, How Progressives Exploit Christian Compassion. You get the idea. Was daran überrascht? Lange Zeit gerierte sich gerade die Republikanische Partei als Hüterin der Emotionen rund um Familienwerte und Nächstenliebe. Wir denken kurz zurück. Ronald Reagan hat letztere verkörpert. George W. Bush ebenso. Nach 9/11 riet Bush den verzweifelten AmerikanerInnen, sie sollten nach Hause gehen und ihre Kinder umarmen. Hug your children, war sein Vorschlag. Viele weitere Beispiele für diese Betonung von Empathie ließen sich finden. Diese reichten historisch sogar so weit, dass KritikerInnen wie Lauren Berland Reagan vorwarfen, er beschädige die Sphäre der politischen Kommunikation, weil er sie zu einer sozusagen intimen Öffentlichkeit mache, in der emotionale, familiale Beziehungen und Familienwerte als einem nüchternen politischen Diskurs komplett überlegen dargestellt wären. Im Zeichen nun der durch unter Trump erheblich erstarkten Christian Nationalists wird das Christliche inzwischen dem Nationalen untergeordnet. Trump hat wohl mehr Einfluss auf die Kirchen als umgekehrt. Und somit auch die Empathiebereitschaft radikal beschränkt. Fremde bleiben im doppelten Sinne außen vor. Schaut man auf die innen- und außenpolitischen Vorgänge der Zeit, unter anderem darauf, dass ein 5-Jähriger, Leon Ramos aus Minneapolis, von ICE in Texas interniert wurde. Und der Unterschied ist hier schon, dass in der ersten Trump-Präsidentschaft wurden an der Grenze die Familien getrennt. Jetzt sind wir ja so weit, dass überall im Lande diese Behörde diese Dinge tut. Ja, also diese Ausweitung der Vulnerabilisierung Menschen, von Menschen, die potenziell nicht nach Amerika gehören sollen. Oder zweites Beispiel aus der Außenpolitik. Vor wenigen Tagen 170 Kinder bei einem Angriff der USA auf eine vermeintliche Militäranlage im Iran, die sich als Mädchenschule herausstelle, getötet wurden. Und wenn man sich diese Beispiele anschaut, den Ramos und die iranische Mädchenschule, wird deutlich, dass die Empathiebegrenzung auch ein Bewältigungsmechanismus der Trump-Anhängerschaft angesichts seiner durchaus grausamen, weil mitgefühlfreien Politik sein mag. So in etwa beschrieb es jedenfalls Elizabeth Brüning im Atlantic als Coping Mechanism. Not to feel, not to have empathy. Die derzeitige Anti-Empathie-Bewegung jedenfalls, die sich mit und unter Trumps erneuter Präsidentschaft formiert hat, ist nur vermeintlich gegen die politische Manipulation durch Appelle an Gefühle und Emotionen gerichtet. Vielmehr werden sehr selektiv solche Appelle der anderen verurteilt und diskreditiert. Während der ersten Trump-Präsidentschaft sind zivilgesellschaftliche Akteure und Gruppen Trumps Politik entschlossen entgegengetreten und haben qua politischer Emotionen wie Empathie auf normative Grundlagen des Zusammenlebens wie die Einhaltung der in der Unabhängigkeitserklärung genannten Grundrechte für alle und der allgemeinen Menschenrechte insistiert. Auch, haben wir jetzt gerade gesehen, in der zweiten Präsidentschaft Trumps ist dies der Fall. Ein paar Beispiele habe ich angesprochen. Gleichzeitig zeigen sich aktuell allerdings deutliche Ermüdungserscheinungen in der Empörungslage. Das wiederholte Infragestellen von Empathie als Basis von gesellschaftlichem Miteinander rüttelt einmal mehr an den Grundfesten der Nation, einst gegründet, um qua einer ja, mitfühlenden Sympathetic Imagination und einer Imagined Proximity, einer vorgestellten Nähe zueinander, von der Familie auf die Nation zu extrapolieren und damit das Zusammengehörigkeitsgefühl zu festigen und zu verstetigen. Ich komme zum Schluss. Politik, so lässt sich konstatieren, ist kein emotionsfreier Raum. Keine öffentliche Sphäre rationaler Kommunikation, in der nur der, Zitat, zwanglose Zwang des besseren Arguments, Habermas, herrscht. Auch wenn wir dies uns manchmal wünschen mögen. Die amerikanische politische Kultur mag von jeher und von Anfang an gefühliger als die deutsche daherkommen. Aus Gründen, die natürlich auch in unserer Geschichte verwurzelt sind. Aber auch hierzulande hat Ute Frevert jüngst auf die Verfassungsgefühle hingewiesen, die mit den Gründungsdokumenten unserer Demokratie hierzulande einhergehen. Also in einer Art deutschlandbezogener Parallelerzählung zu meiner. Für die USA können wir in besonderer Weise sentimentale Gefühlslogiken identifizieren, die einerseits die Staatskunst des Führungspersonals geprägt haben und andererseits auch von Protest- und Bürgerrechtsbewegungen genutzt wurden, um Gleichberechtigung einzufordern. Häufig konkurrieren im politischen Diskurs Sentimentalisierung und Gegensentimentalisierung. Dabei sind politische Gefühle nicht zu reduzieren, finde ich, auf simple affektive Reaktionen nach dem Reizreaktionsmuster. Sie sind, so meine ich, auch eine Frage der politischen Bildung und der Implementierung einer demokratischen Gefühlskultur. Letzte wäre vielleicht als eine Gefühlskultur zweiter Ordnung zu verstehen, die ähnlich wie das Sentimentale auch eine selbstreflexive Dimension beinhaltet. Aktuell scheint jedoch die Strategie der affektiven Polarisierung dem einhegenden und integrativen Staatsbürgersentimentalismus in der Praxis überlegen zu sein. Wohl nicht zuletzt, weil sich dabei angestauter Frust über soziale Ungleichheit und Benachteiligung in Kulturkampfrhetorik kompensatorisch entladen darf. Die Frage dürfte sein, ob das Ende des amerikanischen Staatsbürgersentimentalismus, wie wir ihn seit Washington kennen, wie ihn Jefferson in das Gründungsdokument der Nation eingeschrieben hat, ob er nun ausgedient hat oder ob er so fest in der politischen Kultur des Landes verwurzelt ist, dass er auch massive Missachtung und Schmähungen übersteht und wieder effektiv werden kann. Auch und gerade als Modus der Einhegung lange gärender und polarisierender gesellschaftlicher Verwerfungen. Politische Emotionen, egal welcher Couleur, sind jedenfalls aus einer demokratischen politischen Kultur in den USA und anderswo kaum wegzudenken. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war die Amerikanistin Heike Paul über politische Emotionen in der US-Politik. Sie hat ihren Vortrag am 18. März 2026 in Bad Homburg gehalten, im Rahmen der Vortragsreihe Umkämpftes Vermächtnis, die Declaration of Independence als lebendige Tradition 1776 bis 2026. Veranstaltet wurde die Reihe vom John McCloy Transatlantic Forum des Forschungskollegs Humanwissenschaften an der Goethe-Universität Frankfurt am Main in Zusammenarbeit mit der Hessischen Landeszentrale für politische Bildung und der Stiftung Orte der deutschen Demokratiegeschichte.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu. In der Deutschlandfunk-App.